Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wir für Schule. So hieß einer der Hackathons, bei dem hunderte Bürgerinnen und Bürger mitgemacht haben, um im Lockdown nach Lösungen zu suchen, wie es zum Beispiel gerechter zugehen kann in unserem Bildungssystem. Viele Ideen sind da entstanden und wir wollen jetzt mal einen Strich drunter ziehen und gucken, welche der sozialen Innovationen wirklich funktioniert haben und was die Initiativen brauchen. Von der Politik, aber vielleicht auch von uns als Gesellschaft, um nachhaltig zu sein und nicht nur kurze Leuchtfeuer, die schnell wieder verglimmen. Helfen wird uns dabei Professor Thomas Gickenhuber von der Leuphana-Universität. Er hat mit anderen Forschenden die Hackathons wissenschaftlich begleitet. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Wir haben uns vorgenommen, mal ein Beispiel rauszuziehen, damit es praktisch bleibt. Ich nehme jetzt mal die Idee Lernfair. Da haben sich Schüler und Studierende zusammengetan, um gemeinsam zu lernen, also sozusagen Nachhilfe von Studentinnen und Studenten in der Pandemie. Inzwischen ist Lernfair ein eingetragener Verein und 10.000 Leute haben schon mitgemacht. Klingt nach einem Erfolg, aber es gab nicht so viele, die es so weit gebracht haben, Herr Gickenhuber. Kennen Sie da genauere Zahlen? Lässt sich das einordnen? Das Beispiel?
Ja, es ist natürlich so, dass es bei jedem Innovationsprozess so, der so offen ist, beim Hackathon kommen extrem viele Menschen zusammen, die viele Ideen entwickeln. Und von diesen vielen Ideen werden nur einige wenige was. Es ist sowas wie ein Trichter. Das heißt, natürlich kann man bei diesen ganzen Prozessen sagen, wenn da 5 bis 20 Ideen nachhaltig wirken, dann haben wir da schon einen Erfolg erzielt.
Worin steckt denn das Potenzial solcher Initiativen wie Lernfair aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, das große Potenzial ist einfach, dass wir wissen im Bildungssystem, wir müssen aufholen in Deutschland. Wir müssen alle gesellschaftlichen Kräfte mobilisieren, um das Bildungssystem zu modernisieren. Und da braucht es einfach das Zusammenspiel zwischen Staat und Zivilgesellschaft. Und Lernfair ist ein gutes Beispiel, was passieren kann, wenn man sagt, durch die Pandemie haben wir einen akut höheren Bedarf an Lernunterstützung. Und da hat es die Plattform geschafft, Lernfair, abseits quasi der Bildungssystemstrukturen eine Lösung zu finden, um die Schülerinnen zu unterstützen. Und das Spannende an dem Prozess von Lernfair ist, die haben als erstes begonnen, abseits des Bildungssystems die Leute zu vernetzen. Und jetzt, wo sie gewachsen sind, wo sie gezeigt haben, was sie schaffen können, wirken sie innerhalb der Strukturen. Also es gibt jetzt schon Partnerschulen, es gibt schon erste Kooperationen mit Ministerien. Und das ist natürlich ein schönes Beispiel, dass es gelingen kann, als erstes abseits vom System eine Lösung anzubieten, aber dann in dieses hochstrukturierte Bildungssystem reinzuwirken. Aber natürlich, nicht alle haben so eine gute Erfahrung gemacht.
Ja, Sie sagen gerade und betonen sehr, wie das abseits von schon vorhandenen Bildungsinstitutionen stattgefunden hat. Ist das eine Bedingung, dass Schule und andere sich erstmal raushalten?
Ich würde das von ab sagen, es hängt davon ab, was für ein Problem wir lösen wollen. Für Lernfair war es ja klar, es gibt, da hat ja schon vorher Nachhilfeangebote gegeben und die haben einfach eine alternative Infrastruktur aufgebaut, die wichtig ist. Und dann gibt es natürlich Probleme, wo es von Anfang an wichtig ist, dass die Schulen, die Ministerien mitspielen. Das ist natürlich dann wesentlich schwieriger, so quasi in dieses System einzudringen. Vielleicht ein anderes Beispiel, das ist die Initiative Hacker School, die waren bei Update Deutschland dabei, die machen Programmierkurse für Kids. Und deren Hauptproblem ist einfach, sie finden bei den Schulen keine Ansprechpersonen. Ein paar Schulen machen mit, wo äußerst engagierte Lehrerinnen sind, aber sie kriegen viele Absagen von anderen Schulen, die sagen, wir haben einfach keine Ressourcen, wir würden das gern machen, wir können das einfach nicht organisieren. Und das ist natürlich dann die Frage bei der Art des Problems, können wir Strukturen schaffen, dass Schulen, aber auch Ministerien offener für Ideen und Angebote von außen werden, die unseren Kindern helfen, bessere Bildungschancen zu realisieren.
Wir berichten hier bei Campus und Karriere häufig mal über solche Best-Practice-Beispiele, wie Sie sie jetzt auch wieder aufgeführt haben. Und häufig stellt sich tatsächlich dann die Frage, ja super Idee, aber warum gibt es das nicht flächendeckend? Und Sie sagen gerade, die Bildungsministerien, die Schulministerien müssten da aufmerksam sein und dann auch finanziell oder personell unterstützen. Warum funktioniert das nicht und wie lässt sich das ändern?
Ja, ich glaube, das Erste ist einmal, wir brauchen einen Sinneswandel. Und ich glaube, das neue Ampel-Koalitionsprogramm mit diesem Aufbruch versucht auch einen Kulturwandel herbeizuführen. Ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen. Bei Wir für Schule hat es einen Pitch gegeben der Initiativen vor allen Kultusministerinnen der Länder. Und ein Statement der Kultusminister war, oh, das ist aber ziemlich professionell, wie es hier abgeht. Also die Bildungspolitiker waren sichtlich überrascht, wie professionell da die ganzen Initiativen wirken. Und ich glaube, wir müssen einerseits mal sehen, zivilgesellschaftliche Initiativen können gute Dinge machen. Und dann ist natürlich die andere Thematik, was können wir strukturell ändern, damit wir solche Dinge skalieren können. Da geht es darum, die Schulen mit mehr Ressourcen auszustatten und natürlich aber auch, wenn es gute Initiativen gibt, wie kann man die auch finanziell unterstützen?
Das heißt, es braucht eine Schnittstelle oder wer soll das regeln?
Genau, wir brauchen eine Schnittstelle. Und ich glaube, eine Sache, wie wir Schnittstellen schaffen können, ist, können wir Schulen mehr Ressourcen geben, damit sie sich mit neuen auseinandersetzen können. Und wenn Innovation passiert oder wenn Schulen bei sowas wie Lernfair mitmachen, dann machen die das in ihrer Freizeitarbeit.
Das läuft ja wieder darauf hinaus, dass wir zwei Forderungen haben. Wir brauchen mehr Personal und mehr Geld. Haben Sie vielleicht noch weitergehende Ideen, was noch notwendig ist, um Innovationen in unser Bildungssystem hineinzubekommen?
Ja, das ist natürlich in dieser Debatte und letztendlich heißt es immer, Politik muss auch in Zahlen gegossen werden. Ich glaube, das eine ist der Sinneswandel. Das andere ist der Aufbau der Schnittstellen, aber auch der Aufbau einer entsprechenden Kultur. Man öffnet sich. Und das dritte bei Finanzierung ist schon ein bisschen anders gelaufen. Da geht es auch um Wertschätzung. Wenn es solche Sachen wie Lernfair gibt, dann geht es ja nicht nur darum, dass wir jetzt einen Förderkanal aufmachen, sondern es geht einfach auch darum, dass wir proaktiv schauen und Scouting machen, wenn wir gute Initiativen sehen, wie können wir als Staat die proaktiv zu unterstützen und die zu skalieren. Weil jetzt ist ja unsere Förderlogik immer, wir machen halt ein Förderprogramm. Und vielleicht müsste man einfach auch proaktiv gehen, wenn wir sehen, dass Dinge gut funktionieren, gehen wir auf die hinzu und sagen dann, hey, wie können wir euch unterstützen? Wie können wir schauen, dass das, was jetzt hier lokal passiert, dass wir das verbreitern können?
Wie können Ideen für gute Bildung so unterstützt werden, dass sie nachhaltig sind und langfristig Wirkung entfalten können? Professor Thomas Gegenhuber hat das erforscht für die Vodafone-Stiftung und hat seine Resultate vorgestellt. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür.
Danke sehr.
Und wir bleiben bei den guten Ideen für gute Bildung und stellen Ihnen gleich mal ein weiteres Beispiel vor, das sich mit Jugendlichen in Berlin beschäftigt, die durch alle Raster gefallen sind und trotzdem ihren Weg zu einem Schulabschluss schaffen können.